Es ist unfassbar, wenn ich heute Airchecks höre von damals, dann fragt man sich, das können nicht wir gewesen sein.
Damals, das war ihre Delta-Radio-Zeit. Kaya Lass kennt ihr vielleicht von früher noch als Chaos Kaya, ein Name wie eine Programmvorschau.
Das Chaos Kaya, das kam eigentlich viel früher zustande. Ich hab sechs Führerscheinprüfungen hinter mir.
Wir sprechen über ihre Jobs bei NDR1 und Antenne Niedersachsen, über ein riesiges Schlangentattoo, das sie sich schmerzhaft hat entfernen lassen. Und wir sprechen über den Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, beim Deutschen Radiopreis 2018 in Hamburg. Sie hat gewonnen! Aber den Preis direkt verloren.
Irgendwem wollte ich dann den Radiopreis dann leicht angetüdert zeigen. Die so, scheiße, wo ist der Radiopreis?
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile schon 8. Folge von Die Medienmacherin. Und bei mir zu Gast heute für euch eine Frau, der ich es zu verdanken habe, dass ich im Fernsehen zu sehen war mit einem dicken roten Knutschmund auf der Wange. Ich freue mich sehr, Radiopreisträgerin, beste Moderatorin 2018 und großer Star in Radio Norddeutschland, Kaya Lass. Hallo.
Oh, Freddy, was für eine Bühne. Dankeschön. Hallo, ich freue mich.
Wir haben uns ja tatsächlich auch jetzt seit 2 Jahren im Prinzip nicht gesehen. Wir hatten nur diesen einen Abend zusammen, wo wir uns, wie ich fand, sehr gut verstanden haben. Auch wenn wir natürlich Konkurrentin waren an dem Abend.
Trotzdem, also das war, es gibt ja Menschen, den gönnt man dann auch den Sieg und du bist eine davon gewesen. Und das ist halt, ja, das hat das Ganze total schön und angenehm gemacht.
Bei mir war es aber genauso, dass ich mich auch mega für dich gefreut habe. Und natürlich haben anschließend, nachdem wir da gesessen haben und du gewonnen hast und das Ganze dann ja auch im Fernsehen gelaufen ist, und ich eben diesen roten Knutschmund hatte, ich sag's jetzt einfach schon mal, das war der Moment genau, wo ich dich umarmt habe, weil du eben gewonnen hattest und dann hast du mir dieses Küsschen aufgedrückt und ich habe das gar nicht gemerkt, habe applaudiert und hinterher haben die Leute immer nur 2 Sachen mir geschrieben. Erstens von wegen, und bist du enttäuscht, dass nichts geworden ist, und zweitens sah es aber süß aus mit deinem Knutschmund. Und ich habe allen nur gesagt, ich bin überhaupt nicht enttäuscht, weil ganz ehrlich, und obwohl ich dich erst an dem Abend kennengelernt habe, ich fand dich so nett und so toll und habe mir einfach nur gedacht, komm, die hat das Ding total verdient. Aber was ging denn in dir vor in dem Moment, wo Ingo Zamperoni war es ja, Tagesthemenmoderator, eben auf der Bühne gesagt hat, du, Kaya, bekommst den Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin.
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich mega froh gewesen bin. Das haben die Menschen ja vom Radio logischerweise nicht gesehen, aber auch nicht im Fernsehen oder im TV sehen können. Du hast mir sogar noch ein Stückchen Traubenzucker hingelegt. Erinnerst du dich?
Ja, stimmt.
Das war total cool, weil die Anspannung war so groß, also wahrscheinlich bei dir auch. Das war so niedlich, dass du mir da das Stückchen Traubenzucker hingelegt hattest, weil gibt ja tatsächlich Situationen, da sackt man irgendwie in sich zusammen und das war so eine Situation und das fand ich irgendwie total toll. Aber um drauf zurückzukommen, klar ist da irgendwo, ich will nicht sagen, ein Stein vom Herzen gefallen, aber die Situation war ja deshalb so komisch, weil ich da im Vorjahr schon saß und das war noch nicht mal ein Schnack, was ich dann später auf der Bühne sagte, nämlich, dass mein Papa meinte, Mensch, willst du dir das wirklich nochmal antun? Jetzt sitzt du da und scheiterst schon wieder. Wie peinlich ist das denn? Und das war eigentlich, das war dann eigentlich eher eine Erleichterung. Aber ich glaube, ein drittes Mal, das hätte ich mich dann wahrscheinlich nicht mehr getraut.
Für alle, die sich da vielleicht noch nicht so auskennen, aber nachdenken, vielleicht wollen sie auch mal irgendwann was einreichen. Also es funktioniert ja so, dass in der Regel der Sender auf einen zukommt und sagt, wir würden dich gerne einreichen. Und dann macht man eben selbst diese Bewerbung fertig, macht sich währenddessen natürlich selbst erstmal komplett fertig, ja, weil man bei allem, was man einreichen könnte, denkt, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug und das, oh mein Gott, warum hättest du jemals diesen Preis verdient? Also so ging es mir zumindest. Du musstest dann ja, nachdem du eben auf der Bühne deine Rede gehalten hast, bist du ja relativ schnell verschwunden. Was hast du dann gemacht?
Da bin ich ja dann in irgendeinen Catering-Bereich gelandet. Und witzigerweise, der Uli von B612, so ein kleines Label in Berlin, habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und nach der Verleihung bin ich dann in diesen kleinen Catering-Raum gekommen. Da gab es dann noch so kleine Interviews. Ich stand dann noch kurz neben Ingo Zamperoni und sah dann plötzlich den Uli, der eben mit Glasperlenspiel da gewesen ist. die ja dort auch aufgetreten sind. Und der hat das gar nicht gecheckt, also der hat gar nichts mitbekommen, sagt nur, ey Mensch, hier Kaya auch, hier, hallo, hallo. Und dann fragt er, ja, was machst du denn hier, fragt er an mich. Und dann sagt er, sag mal, du hast nicht zufälligerweise ich auf die Monitore geguckt. Das ist tatsächlich danach direkt passiert. Und dann war ich ja relativ schnell wieder bei euch am Tisch.
Und eine Kollegin, die Kada, ja, die auch früher bei Delta war,
genau,
und da moderiert hat, die jetzt ja mittlerweile bei UFM moderiert, die kennst du ja noch, und die hat mir eine Geschichte über dich getratscht. Muss ich jetzt einfach ansprechen, nämlich, sag mal, wo steht denn der Radiopreis eigentlich mittlerweile?
Mittlerweile steht er, also ganz spießig, neben dem Fernseher, also auf der Vitrine. Ich hab wirklich keinen besseren Platz gefunden. Ja, wo stellt man so ein Teil hin? Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Mhm. Diese Aftershow-Party war ja schon sehr lang und sehr feuchtfröhlich. Und erzähl ruhig, was ist mit dem Preis passiert im Laufe des Abends?
Also ich bin dann ja irgendwann mit meinem Kollegen, mit dem Flücki, der da an dem Abend die Begleitung war, wir sind da zurückgefahren und wie war denn das? Genau. Und ich weiß dann noch, dass ich irgendwem, ich weiß nicht mal mehr wem, irgendwem wollte ich dann den Radiopreis dann leicht angetüdert auf dem Zimmer noch zeigen. Über FaceTime und dann dachte ich so, scheiße, wo ist der Radiopreis? Und dann hatte ich hatte den tatsächlich an der Bar stehen lassen, liegen lassen, was auch immer. Nee, warte mal, jetzt muss ich das erstmal versuchen, irgendwie wieder zusammenzukriegen. Genau, der ist da stehen. Es war aber gar keiner mehr an der Bar. Also ich weiß, wir wollten da noch hin auf einen Absacker und da muss ich ihn dann stehen gelassen haben und dachte ich so, oh Gott, wenn der jetzt weg ist, Flücki angerufen, der war zum Glück dann noch in der Nähe und sagte, okay, ich habe ihn jetzt noch. Aber es gibt dafür sogar einen psychologischen Fachausdruck. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber vielleicht kennt das der ein oder andere. Man will etwas auf gar keinen Fall, also wirklich etwas auf gar keinen Fall tun und es passiert. Es ist wie mit dem Radiopreis, man will den auf keinen Fall irgendwo liegen lassen und man lässt ihn irgendwo liegen, aber er ist jetzt wieder hier auf meiner Vitrine, ganz, ganz spießig.
Er ist wieder aufgetaucht und genau. Jetzt gucken wir mal darauf, wie du dir diesen Preis eigentlich in den letzten Jahren erarbeitet hast. Wir starten mal bei, also was ich zumindest jetzt mal so glaube, was der Startpunkt deiner journalistischen Karriere war, aber korrigiere mich gern, wenn du sagst, da gab es noch 10 Sachen vorher. Und zwar habe ich gehört, dass du beim Viva-Casting warst, genau, und knapp verloren hast gegen Janine Ullmann. Und dann ging alles los, oder?
Ja, genau. Oh Gott, das ist schon Ewigkeiten her. Da war ich 17. Und in dem Casting, also das war damals so ein kleines Grüppchen, und unter den letzten 15 waren zum Beispiel auch die Nina Mogadam, die ist ja jetzt auch bei RTL, und Colleen Fernandes.
Und warte mal, das bedeutet aber Nina und Colleen hast du ausgestochen, weil du warst ja die Zweite.
Ja, also
in
der Zeit dann schon. Also später haben die beiden ja ganz ganz andere große Karrieren gemacht. Aber damals zumindest war es so, genau. Da waren wir dann die letzten drei. Jasmin Aynacioglu, die ist aber jetzt Yoga-Lehrerin, ich glaube in der Türkei, die hat darin ihr Glück gefunden. Genau. Und wir drei hatten dann damals jeweils mit Mola noch, ich glaube, jeweils eine halbe Stunde interaktiv moderiert, und die Zuschauer, die sollten dann genau abstimmen. Und da hatte dann, genau, da hatte Janine, und damals hieß ja noch Reinhard, Janine hatte dann damals gewonnen. Genau, und eigentlich dachte ich dann, ach Mensch, ja, ich gehe jetzt aber auf die Schauspielschule, das hatte ich eh vor. Und von diesem Viva-Casting hatte aber die lokale Zeitung damals berichtet, hier in Kiel, hier, Kaya, Zweite und so weiter. Und zu der Zeit hatte gerade Delta Radio, also ein Jugendsender in Kiel, damals ja noch der beste Rockpop von heute, die hatten damals Leute gesucht. Und das wiederum hat eine Kollegin gesehen, den Chef angehauen, und ja, und da habe ich dann so ein bisschen angefangen zu senden.
Super gut. Und vor allen Dingen hast du dann da auch die Morning Show moderiert, habe ich gesehen.
Ja, das war, das, es ist unfassbar, wenn ich heute Airchecks höre von damals, von vor, boah, wann mag das gewesen sein? Das muss ja auch alles irgendwie so 2003. Dann fragt man sich, das können nicht wir gewesen sein, weil das wirklich teilweise, das war halt noch dieser typische Jackass-Humor. Also viele, die mich jetzt so in den letzten Jahren kennengelernt haben, die haben wahrscheinlich eher dieses schlagreske Nordlichter-Image von der lieben, freundlichen Kaya. Das bin ich auch. Also ich bin mein Grundcharakter ist einfach herzensgut und gutmütig, aber wir haben schon damals echt richtig voll auf die 12 und richtig derber Humor. Also das war schon echt witzige und wilde Zeiten. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert.
Hast du da irgendein Beispiel für uns? Das, was uns mal vorstellen können, was eben so die wilde Kaya dann damals für Pointen gemacht hat oder so?
Wir hatten ganz witzige Aktionen teilweise. Also ich war, glaube ich, noch nicht mal die Verrücktere von uns beiden. Also damals hieß unsere Show ja Amok Alex und Chaos Kaya.
Geiler Name.
Daher rührte auch der Name. Also das Chaos Kaya, das kam eigentlich viel früher zustande. Ich hab sechs Führerscheinprüfungen hinter mir mit sechs theoretischen, also ganz, ganz wilde Führerschein-Stories. Und dieser Name, der klebte davor schon an mir. Aber es kam eben dieser sagenumwobene Amok-Alex, der eben so schon hieß, mit dem ich dann moderieren sollte. Und dann sagte man, Mensch, Amok-Alex und Kaya, das klingt doch langweilig, wenn wir beide Alliteration hier, Amok-Alex und Chaos-Kaya. Und ich wurde damals nicht mal mit C geschrieben, also mit CH, sondern mit K, weil irgendwer aus der Runde, als wir dann vorgestellt wurden, sagte, AA und Kaka, warum machen AA und Kaka, wie wär's? Also total bräsig eigentlich, aber unser Chef war dann so spontan und hat gesagt, ja, okay, gut, dann machen wir ein AA und Kaka und ein, also das ist wirklich
so viel zum Thema kein unnötiger Fäkalhumor im Radio.
Aber wo du gerade von Fäkalhumor sprichst, es gab halt immer so ein paar geile Aktionen, die wir damals gerissen hatten. Also unsere Vorgänger, die waren da schon immer ganz ganz kreativ und verrückt drauf. Aber ansonsten haben wir halt viel von Jackass kopiert. Also ich weiß nicht, ob das einer mal gesehen hat, Steve O sollte doch einmal im Dixie-Klo, oh Gott, den Berg runterrollen. Das wurde dann auf jeden Fall, glaube ich, gestrichen. Aber Amok Alex an sich ist schon ein crazy Typ gewesen. Also und was auch immer sehr faszinierend war, ich war damals Anfang 20, eher Anfang 40 und die Hörer dachten tatsächlich immer, es wäre umgekehrt. Und das ist, Freddy, total verrückt. Aber heute klinge ich viel, viel jünger als damals. Das glauben die meisten Hörer schon gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also wenn du jetzt einen Aircheck oder wenn irgendwer da noch was hat, das ist eine ganz andere Kaya. Also ich habe damals wirklich geklungen wie... Oh, verdammt nochmal, wir hatten eine richtig rauchige, versoffene Stimme. Also so habe ich auch
Frauenknast, hinter Gittern.
Also nicht ganz so schlimm wie Walter aus Frauenknast, aber ganz kratzig. Ich meine, ich habe damals auch noch viel geraucht. Damals durften wir sogar noch in den Studioräumen fast rauchen. Also während jedes Songs wurde draußen eine Kippe geraucht. Also das waren auch noch echt Zeiten, um meine Güte. Und ja, also bestimmt eine Big Box. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Und vielleicht hat das auch die Stimme dann wieder weicher gemacht. Aber jeder dachte immer, es wäre umgekehrt. Also ich wäre die alte, die vollgepeikerte mit den langen schwarzen Haaren, die na, so 40, 50 ist und Amok Alex sicherlich der mit der ganz Junge. Oder was ich mir auch damals oft anhören musste, war, oh, die macht ja voll ein auf jung. Die tut immer so, als wäre sie so jugendlich. Aber ich war damals ja 19, 20. Das ist immer so witzig, was dann immer einige Radioexperten in Anführungsstrichen dann so vom Stapel lassen.
Dabei, wie du schon sagst, du warst Anfang 20 und vor allen Dingen hattest du auch nicht die langen schwarzen Haare, sondern wie jetzt auch, blonde Haare, allerdings in kurz und auf dem Rücken ein Drachentattoo. Weil ja, ich habe diesen Zeitungsartikel von dir gefunden, als du Kalendergirl warst. Und man sieht hier ein Bild von dir, eben als Kalendergirl, mit freiem Rücken, da ein riesiger Drache und dann eben die hochgegelten blonden Haare, aufgerissener Mund und Piercing. Was davon ist noch da?
Also das Piercing-Loch in der Nase ist noch da. Alle, die je irgendwann mal ein Piercing im Gesicht hatten, also ob jetzt nur über dem Mund, dieses Marilyn Monroe-Piercing oder oben in den Augen oder sonst wo, das wächst ja im Gesicht nicht zu. Also das ist ja, das sind ja diese 90er oder 2000er Sünden, die kriegt man ja nicht einfach wieder weg, es sei denn, man hatte mal hier ein Lippenband-Piercing oder was auch immer. Also dieses Löchlein ist noch da. Die Haare sind mittlerweile gewachsen und vom Tattoo sind zumindest noch ein paar Pigmentflecken geblieben, weil das habe ich mir tatsächlich auch lange und schmerzhaft weglasern lassen.
Das ist doch riesig. Das ist, keine Ahnung, drei, vier Handbreit oder so.
Es ist sauschmerzhaft. Es tut wirklich weh. Es ist im Grunde genommen wie ein Gummiband, was man auf die Haut schnippt, nur dass man das wirklich dann, wie in meinem Fall, 300 Mal auf den Rücken geschossen bekommt.
Du, kommen wir mal von Delta einen Schritt weiter. Bei UFM warst du, hast UFM Sounds moderiert. Und genau. Vor allen Dingen habe ich gehört, dass du ja da, also bei UFM hast du ja nicht nur moderiert, sondern du hast da auch noch einen sehr bekannten Künstler kennengelernt, der dir wiederum noch einen ganz anderen Weg dann gezeigt hat, nämlich Moses Pelham, der dich zur Background-Sängerin gemacht hat von Glashaus.
Genau. Ja, stimmt. Das ist ganz witzig. Also ich muss dazu sagen, die Menschen, die mich jetzt vorher vom Radio kannten, also nur aus der Delta-Zeiten, ich habe früher, das ist vielleicht auch schon durchgeklungen, einen sehr, sehr toughen Eindruck gemacht. Und klar, das ist auch immer irgendwo eine Rolle gewesen, aber tief im Innern war ich eigentlich eher die Schüchterne. Und so ist es eben auch bei den Stars gewesen. Klar, ich meine, du hast ja auch schon unwahrscheinlich viele gesprochen und bist da, also ich glaube, noch viel, viel sicherer als ich, weil ich war manchmal wirklich unsicher und manches Mal gab es dann auch schon Tage, an denen ich tatsächlich mal gefragt hätte, hier, Mensch, magst du mal in meine Musik reinhören? Was hältst du davon? Habe mich aber nie getraut. Und bei Moses war es dann aber mal so weit. Der ist dann da gewesen, hatte das neue Projekt vorgestellt mit Pepper singt damals, also das neue Glashaus-Projekt. Und da habe ich mich dann einfach mal getraut und ihn im Anschluss gefragt, ob er nicht vielleicht noch, ja, aber nicht mal vielleicht in meine Sachen reinhören könnte, was er dann davon hält. Und dann schrieb er mir irgendwann dann eine SMS, Summer, Kaya, wir bräuchten dann noch eine Background-Sängerin, wie ist. Und das war, ja, das war dann quasi so der Anfang. Hatte dann auch ein paar Gigs dann mitgesungen, also solange ich jedenfalls in Frankfurt war. Es war sehr schön. Moses ist wirklich einfach einer der coolsten, nettesten, also er ist ja wirklich eine Frankfurter Ikone, man kann es nicht anders sagen. Ist einfach ein geiler Typ.
Und seid ihr noch in Kontakt auch immer noch? Und ich meine, du machst ja auch immer noch viel Musik, dass du ihm mal wieder was geschickt hast oder so?
Nee, das tatsächlich nicht, weil ich einfach glaube, dass das eben zu sehr Schlager ist, was ich so gerade mache. Aber wenn es mal wieder in eine andere Richtung gehen soll, das ist ja das Schöne auch an der heutigen Zeit. Man ist irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so festgelegt auf eine Richtung, dann werde ich da vielleicht sicherlich nochmal seine Meinung einholen. Aber ich habe mir eher dann angeguckt, was er so macht. Er ist auch bei Instagram sehr, sehr aktiv, hat in seinen Stories immer sehr, sehr lustige Sachen. Und da schreibt man sich zumindest dann immer mal so kurz, ne, mit Reaktion. Aber der ist ja auch mal sehr, sehr gut eingebunden. Also selbst wenn man jetzt nicht unbedingt dann viel von ihm selbst hört, also bei Sing My Song ist er ja aber auch zu sehen gewesen, ich glaube vor 2 Jahren oder so, er produziert ja auch ganz, ganz viel für andere Künstler. Das ist ja auf jeden Fall auch etwas, worin er ja einfach echt mal der einer der Kings ist, ne?
Mega. Du bist dann ja aus Frankfurt weg. Seit 2013 habe ich gesehen, bist du bei Antenne Niedersachsen. Mhm. Dieses Team da, also das ist schon ein bisschen durchgeklungen, als wir beim Radiopreis uns kennengelernt haben, ist, glaube ich, für dich wirklich so ein bisschen das Radio zu Hause, oder?
Genau.
So, das klingt immer so pathetisch, wenn man so family-mäßig sagt, aber klang für mich so, als du von denen erzählt hast, dass das so wirklich so Hashtag Crew Love ist.
Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Team, absolut. Also, aber auch, ich meine, klar, ich will jetzt niemanden ausschließen, aber in Niedersachsen, es ist halt einmal mehr schön gewesen, weil man, also das hatte ich in Frankfurt natürlich auch, aber in Frankfurt hatte ich einfach, das war für mich keine einfache Zeit. Ich hatte, also das kann ich auch offen erzählen, ich hatte an einem Montag sollte ich die Probewoche bei UFM starten und an einem Freitag ist meine Mutter ganz plötzlich damals gestorben. Das heißt also, für mich war die Anfangszeit bei UFM extrem hart und in Niedersachsen ist da natürlich eine ganze Zeit dann irgendwann vergangen und da war es halt relativ easy, Fuß zu fassen, weil die Niedersachsen, aber vor allen Dingen auch die Ostfriesen sehr, sehr nett und freundlich und offen waren. Und das ist irgendwie, ja, das hat den ganzen Neustart da einfach nochmal ein bisschen leichter gemacht. Also auch in Frankfurt hatte ich ganz, ganz liebe Menschen um mich herum, aber das war einfach nochmal eine extrem schwierige Anfangszeit, ne? Also da überhaupt so erstmal zu funktionieren.
Naja, klar, vor allen Dingen, weil auch irgendwie immer dieser Beigeschmack dabei ist, der Sender ist halt der für dich quasi, jetzt nicht der Sender speziell, aber so in dem Kontext ist das Schlimmste passiert, was einem Menschen passieren kann. Und dass man da dann natürlich irgendwie nicht mit einem Happy Face durch die Tür geht, wenn man sich daran erinnert, wie man hinter der Tür gestanden hat, als man diese schlimmen Nachrichten bekommen hat. Also ja, du hast mir das ja auch schon erzählt gehabt. Und also, ne, wie gesagt, mir tut das furchtbar leid, dass du sowas durchmachen musstest. Und ich finde es krass, mit wie viel Kraft du da durchgegangen bist und da rausgekommen bist. Und das ist sehr bemerkenswert. Und ja, jetzt hast du eben deine andere neue Radio-Crew, eben Antenne Niedersachsen. Ich finde es so schön. Die arbeiten sehr schön mit den Kompetenzen und Charakteren der Moderatoren. Also ja, sowas wie, dass du da eben so viel dein Singen unterbringen kannst, das ist mir zumindest so von außen so aufgefallen, finde ich super gut und auch total smart von den Chefs zu sagen, okay, wir haben da eine, die kann mega geil singen. Ja, dann machen wir doch mit der irgendwie einen Song mit den Hörern zusammen. Und sowas habe ich gesehen bei YouTube. Das ist ja toll. War das von vornherein so? Oder musstest du da fünfmal bei der Chefetage auf der Matte stehen und sagen, hier, bitte, ich kann auch manchmal singen. Wollen wir sowas nicht auch machen?
Du, das ist total witzig, dass du es ansprichst. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals entstanden ist, aber es fing mit einer Tour an und irgendwie hatte sich das dann verselbstständigt. Genau, also das waren immer die Antenne Niedersachsen Hit-Touren. Das heißt, ich oder jemand aus unserem Team ist im Vorwege in die Orte, meist Dörfer, gefahren, weil jeder, der auf dem Dorf wohnt, der weiß, die Gemeinschaft ist da einfach am größten. Und genau, haben uns dann Infos eingeholt und ich habe dann aus diesen Infos einen Song gemacht, habe den vorher dann irgendwo, also nicht irgendwo, sondern im Sender eingesungen, habe den dann mitgenommen. Wir sind dann mit dem Showtruck, den wir da noch hatten, mit so einer kleinen, fahrenden Bühne in den Ort, ins Dorf gefahren und haben das da dann im Freilufttonstudio alle gemeinsam aufgenommen, mit Tönen gespickt, wurde das dann nochmal produziert und das lief dann eben im Radio und so hatte dann jeder Ort, also in dem ich dann war, so seine eigene Hymne. Wie gesagt, in Städten oder selbst in großen Orten würde das nicht funktionieren, weil da ist jeder irgendwie anonym, aber im Dorf, also auch wenn das immer so, oh, hier Dorftrottel ich hier und so, auch das sind unsere Hörer und so blöd wie das klingt, und das hört man auch in jedem Song irgendwie, was ist euch wichtig? Man hört halt immer die Gemeinschaft, aber das ist halt auch einfach so. Es ist ja, es ist, gibt auch einen geilen Schnack, der das Dorfleben dann auch immer wieder gut widerspiegelt. Dorf ist, wenn du eigentlich eine Säge beim Nachbarn ausleihen wolltest und du kommst zurück ohne Säge, aber dafür sturzbesoffen, weil es einfach, ja, keine Ahnung, weil das einfach ein heimeliges Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Und das spürt man bei solchen Hit-Touren einmal mehr. Da hilft sich, da wird im Schützenfest Bescheid gesagt, hier im Verein, und dann kommen auch wirklich alle, um da was Geiles irgendwie zu singen oder an den Start zu bringen.
Und das ist aber auch, also insgesamt dieses regionale Ding oder lokale Ding, was wir mit dem Radio machen können. Ich finde, das wird ganz oft total unterschätzt. Ganz viele, ich manchmal auch, machen Programm, was so eigentlich in jeder Stadt irgendwie laufen könnte und in jedem Bundesland, was aber nicht der große Gewinn ist. Und wir müssen viel mehr diese regionalen, lokalen Geschichten machen und die Leute mit einbinden, weil das ist das, was man halt nicht in einem Podcast bekommt, was man nicht bei einer Playlist bei Spotify bekommt, sondern dieses Gefühl von, der Sender ist wirklich an meiner Seite. Die sagen das nicht nur, die sind in meinem Dorf gewesen. Das ist phänomenal, und das, finde ich, müssen wir noch viel öfter machen. Ihr habt es dann ja mit der Hit-Tour gemacht. Ich weiß, von 1Live haben wir früher viel das 1Live Schulduell gemacht. Da kann ich mich noch dran erinnern, als 1Live bei uns an der Schule war, zu Hause bei mir in Lemgo am Marianne-Weber-Gymnasium, und wir sind angetreten im Schulduell. Wir haben furchtbar verloren. Aber wir werden es alle nie vergessen, dass da halt dieser 1Live-Truck stand und uns die beste Pause unseres Lebens beschert hat. Und mein Freund Thorsten Schorn, der hier auch den Jingle gesprochen hat ganz am Anfang, der stand damals auf diesem Truck und hat da moderiert. Und ich stand halt davor und war in der Abi-Phase und dachte mir so, boah, ist der cool. Also bei sowas musst du auch mal arbeiten, aber ist ja total unrealistisch. Gut, jetzt sind wir dabei. Und jetzt ist es an uns, auch wieder halt diese regionalen Dinge irgendwie unterzubringen, weil das bedeutet für alle irgendwie total viel. Du hast ja auch einen Song gemacht, der ist nicht nur für jetzt ein bestimmtes Dorf, sondern der ist direkt für den ganzen Norden. Der Song Nordlichter, der neuerdings auch wieder überall bei Instagram schön zu sehen ist, seitdem man Songs verlinken kann bei Instagram. Der hat fast 500.000 Klicks bei YouTube, dieser Song. Was bedeutet der dir?
Ach ja, der bedeutet, also für mich ist Nordlichter einfach eine Herzensangelegenheit gewesen. Denn, oh Gott, ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen bei den Hannoveranern, weil das ist ja eben auch zu einer Heimat geworden. Aber wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, dann ist alles, was unterhalb der Elbe ist, schon Süddeutschland. Das heißt also, selbst Bremen, Hannover, wird man als Schleswig-Holsteiner nicht mehr als Norden dazuzählen, ist aber natürlich auch alles noch Norddeutschland. Aber Hannover war für mich dann schon oder immer noch Süden. Und ja, ich hatte irgendwie Heimweh. Also wenn man als Küstenkind groß geworden ist und man hat den Strand auf einmal nicht mehr direkt vor der Tür, dann fehlt einfach irgendwas. Und ein Song über genau dieses Gefühl zu machen, das war mir einfach eine Herzensangelegenheit, ein Bedürfnis, das wirklich mal in Song zu packen. Ist natürlich sehr, klingt auch so ein bisschen nach Heimatmusik, muss ich auch gestehen, obwohl ich das vorher nie gemacht habe. Ich bin gesanglich eigentlich eher im Soul-Pop-Bereich zu Hause gewesen, und Nordlichter wurde dann eher ein Schlager, aber trotzdem stehe ich dazu. Also das ist halt auch ein Teil von mir, und das habe ich eben auch so gefühlt dann in dem Moment damals.
Und bei YouTube gibt's ganz viel Liebe für diesen Song. Ich habe einen schönen Kommentar rausgesucht. Da schreibt jemand: Liebe Kaya, was für ein toller Song. Herz-Emoji. Ich habe fast geheult. Du hast es echt auf den Punkt gebracht. Danke, danke, danke. Und ganz viele Kuss-Emojis. Was geht in dir vor, wenn du sowas liest?
Dann habe ich Tränen in den Augen. Wirklich. Also manchmal, es gibt ja nicht immer nur nette Kommentare. Du kennst das ja sicher auch. Es gibt dann immer, damit muss man sich ja auch auseinandersetzen, wenn man mehr oder weniger eben auch Person des öffentlichen Lebens oder Interesses ist. Und wenn ich das jetzt so sage, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, ja, die Tränen in den Augen, genau, voll die Oberschleimerin. Aber es ist ganz genau so. Es ist einfach wunderschön, so etwas zu leben, lesen, dass das eben auch ankommt, dass auch keine Effekthascherei und hier und auch kein Suggerieren, dass ich mich kümmere, sondern das meine ich wirklich genau so, wie ich es gesungen habe. Und wenn ich dann sowas Liebes lese, dann so kitschig, wie das klingt, aber das erfüllt mich wirklich mit Freude. Und das, ja, und das ist echt total toll.
Voll süß, voll schön, voll toll, was du so mit den Leuten dann eben machst. Nicht nur als Moderatorin, auch als Sängerin. Du hast ja auch jetzt zur Corona-Zeit einen Song gemacht, Gemeinsam gegen Corona. Im März ist der rausgekommen, wo es unter anderem auch darum geht, wie man sich jetzt eigentlich vernünftig die Hände wäscht. Wie ist der zustande gekommen, dieser Song? Wann hast du gedacht, okay, jetzt muss ich drüber singen?
Als ich auf meinem Balkon stand und keinen einzigen Kondensstreifen mehr am Himmel gesehen habe. Also das war echt so ein spooky Moment. Ich dachte, scheiße, jetzt bricht echt eine andere Zeit an. Es hat ein anderer Wind geweht. Das haben vielleicht andere auch irgendwie auf einmal gemerkt. Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo Merkel ihre Ansprache hielt und sagte, hier, das und das macht jetzt dicht, Shutdown da. Und irgendwie habe ich gespürt, da ist jetzt, irgendwas wird jetzt anders. Also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil das ist ja immer so, Unsicherheit macht immer ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Angst. Und ja, ist es dann auch wieder ein Schlager geworden. Deshalb muss ich auch wieder darüber lachen.
Aber es funktioniert. Auch dieser Song bekommt ordentlich viel Liebe im Netz und ist auch geil. Nochmal zum Moderieren zurück. Du moderierst ja mittlerweile auch bei NDR1, hast da auch sehr oft die Nacht durchmoderiert. Wie ist es eigentlich, nachts komplett alleine im Sender und komplett müde mit riesigen Augenringen zu moderieren? Nachts habe ich nämlich tatsächlich noch nie moderiert.
Ach echt nicht? Auch nicht, als du damals angefangen hattest, Radio zu machen?
Nee, bei allen Sendern, wo ich war, gab es keine Nachtschiene. Ah. Toi, toi, toi.
Okay, weil das ist ja bei vielen so, ne? dass bevor die dann so richtig aufs Tagesprogramm losgelassen wurde, dass sie dann entweder Nacht oder auch Silvester moderieren durften.
Das war ich, Silvester, ja, und Heiligabend. Und das war das, was wirklich niemand, das war meine allererste Sendung, die wirklich niemand haben wollte, nach der Weihnachtsfeier, der Morgen. Das war meine allererste Radio.
Das ist doch geil. Hast du die noch irgendwo?
Nein, zum Glück nicht. Bei mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Wenn man so jetzt im Nachhinein Dinge hört, dann findet man es gar nicht mehr so toll. Ich habe ganz am Anfang ja Frühsendung moderiert bei 103.7 Unser Ding beim Saarländischen Rundfunk. Mhm. Und mein Co-Moderator und ich, der Robert und ich, sind bis heute super gut befreundet. Und dann haben wir neulich mal abends nach ein paar Gläsern Wein, hat Robert seinen Laptop rausgeholt und meinte, ich habe neulich mal ein paar Mitschnitte gezogen von früher. Wollen wir mal reinhören? Oh, ich habe mich so geschämt. Es war so schlimm.
Aber das ist doch, aber irgendwie doch geil. Also ich wirklich, ich bereue schon, dass ich von damals nicht noch mehr habe. Also das ist doch total cool, wenn man wirklich noch so Mitschnitte von damals hat. Also
es ist zwar ganz schlimm. So, zurück zur Nacht.
Genau, ich habe als Kind eigentlich ständig Radio angemacht, einfach nur, weil ich dann wusste, da ist noch jemand da. Ich konnte als Kind nie so wirklich gut schlafen und entweder habe ich dann rausgeguckt, wenn alles dunkel war, oh, wo brennt noch Licht? Bin ich jetzt vielleicht noch die Einzige oder auch nicht, die noch wach ist? Und im Radio war halt immer jemand da. Ich habe zum Beispiel früher immer ganz viel Enjoy gehört, da war dann auch immer wer. Oder eben in der 1, genau, Welle Nord, da die Nacht, also bei in der 1 Welle Nord bin ich ja jetzt auch, also auch abgesehen von der Nacht, aber das war einfach total schön, da einfach Begleitung zu haben und zu wissen, man ist eben nicht allein. Und das ist eben auch heute, du hast es total toll gesagt, Regionalität und vor allem auch echte Emotion. Das ist etwas, was du eben weder durch Spotify noch durch sonst irgendeine andere Playlist dann bekommst oder aufgenommenes, gevoice-tracktes Radio, ne? Das
dieses Jetzt, ja. In diesem Moment ist halt auch jemand da, ne? Und das ist auch was wir hier in diesem Podcast, der natürlich ansonsten total fantastisch ist, auch nicht leisten können, dass wir nicht sagen können, wir sind jetzt an deiner Seite und wir erleben gerade die Welt, wie du sie erlebst, im gleichen Moment. Wir sind auch da.
Aber es ist so toll, dass man heutzutage die Möglichkeit des Podcastens hat. Denn das wiederum hat etwas von Hörspiel für mich. Und das haben wir ja auch alle damals gehört. Also zwar dann eben Kassetten, aber jetzt wirklich on demand dann eben Gesprächen zu lauschen, das ist doch auch total schön.
Zurück an Anfang dieser Folge, Radiopreis 2018. Was hat sich für dich danach geändert?
Vielleicht bin ich ein bisschen entspannter geworden, weil man, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen Anerkennung war, die man sich hier und da gewünscht hatte, obwohl man, glaube ich, für sich selbst einfach diese innere Zufriedenheit finden muss. Wir suchen ja ganz oft im Außen nach Anerkennung, aber im Grunde genommen hat sich da ja gar nicht so wirklich viel verändert. Es gibt immer noch Menschen, die einen doof finden oder das nicht huldigen, und es gibt immer noch Menschen, die das toll finden, was man macht, oder die das auch immer toll gefunden haben. Also eigentlich sind Preise wirklich wie Schall und Rauch. Also es ist das war ein wundervoller Abend, den wir da erleben durften. Aber dass sich jetzt wirklich etwas danach ändert, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also dass man jetzt glaubt, das wäre ein Türöffner für was auch immer. Klar haben sich viele schöne Projekte noch entwickelt, aber dass ich jetzt sage, so dadurch, dass man den Preis gewonnen hat, ist man jetzt hier und da aufgestiegen. Das habe ich jetzt nicht. Es ist nett, den da jetzt mal stehen zu haben neben dem Fernseher, aber dass man jetzt danach ein anderer Mensch ist oder dass einem das jetzt irgendwie was bringt oder man viel mehr verdient, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Und man muss ja auch sagen, wir wissen jetzt definitiv, dass man danach kein anderer Mensch ist. Sowohl vor als auch nach dem Radiopreis hast du deinem Namen Chaos Kaya alle Ehre gemacht. Du hast schließlich diesen Preis abends an der Bar vergessen.
Das stimmt, ja.
Das war die 8. Folge von Die Medienmacherin. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann immer gerne über Instagram, Facebook oder Twitter. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nach dieser Folge genauso Kaya-Fans, wie ich es bin. Wer will, ihre Musik gibt's bei YouTube, sie gibt's weiter im Radio und ihren Preis gibt's neben dem Fernseher. Also zumindest, bis er wieder verloren geht.